Radio 3. Lebenswelten.
Fest und entschlossen steht Gottes Volk bereit, für Wahrheit zu kämpfen in dieser bösen Zeit.
Im Februar 1941 sitzt der engagierte Zeuge Jehovas Erich Frost im Konzentrationslager Sachsenhausen nördlich von Berlin. Dort komponiert der Musiker ein religiöses Lied, das für die inhaftierten Zeugen Jehovas große Bedeutung erlangt hat. Zur Entstehung des Liedes »Vorwärts erzeugen« sagte Erich Frost 1986 in einem Video der Zeugen Jehovas Zentrale:
Nun hatten wir ja, wie allgemein bekannt ist, die allerschwerste Arbeit und das schwerste Los, was es gab. Uns plagte beständig der Hunger, die Arbeit ging weit über unsere Kräfte und auch sonst die Schikanen im Lager, die waren oft unerträglich. Und ich suchte irgendwie und auf irgendeine Weise die Brüder etwas aufzumuntern. Und ich kann sagen, dass wir dort eine so schöne Einheit hatten in Sachsenhausen, dass es mich einfach drängte, schreibt doch mal ein Lied, komponiere mal ein Lied, was wir unter uns singen, wodurch wir uns gegenseitig erbauen können.
Geheimtreffen am Goldfischteich. Die Zeugen Jehovas in der NS-Zeit. Eine Sendung von Igal Avidan.
Nur eine christliche Glaubensgemeinschaft leistete den Nationalsozialisten geschlossen Widerstand, die Zeugen Jehovas. In Deutschland lebten zu Beginn des Nationalsozialismus etwa 25.000 Glaubensbrüder und Schwestern. Warum sahen die Nationalsozialisten diese kleine Religionsgemeinschaft als eine Bedrohung? Wolfgang Benz, emeritierter Professor für Zeitgeschichte, der jahrelang den Widerstand gegen den Nationalsozialismus erforschte.
Sie hielten und halten sich von Politik fern. Sie verweigern jeden Wehrdienst, inklusive auch der Beschäftigung etwa in der Rüstungsindustrie. Sie verweigerten den Eid auf den sogenannten Führer Adolf Hitler.
Die Prinzipientreue der Zeugen Jehovas verärgerte die Nationalsozialisten, sagt Wolfgang Benz.
Außer dem Eid auf Hitler verweigerten sie auch das Ritual des Hitlergrußes und waren damit automatisch Gegner des Regimes und wurden verfolgt. Und sie ließen sich weder durch Lockungen noch durch Zwang beirren und gerieten so als einzige christliche Glaubensgemeinschaft kollektiv in den Widerstand und unter Verfolgung durch die Nationalsozialisten.
Die christliche Gemeinschaft der ernsten Bibelforscher, aus denen sich die Zeugen Jehovas herausbildeten, entstand im späten 19. Jahrhundert in den USA. Ab 1931 nannten sie sich Jehovas Zeugen. Ab 1933 auch in Deutschland. Wolfgang Benz.
Für die Nationalsozialisten waren die Zeugen Jehovas auch deshalb suspekt, weil sie ihren Hauptsitz in den Vereinigten Staaten haben. Dass sie Kommunisten seien, ist freie Erfindung, war aber ein beliebtes Merkmal aller Feinde. Und dass sie eine jüdische Sekte seien, das entbehrte natürlich auch jeden Wahrheitsgehaltes und jeder Wahrscheinlichkeit, war aber ein Argument gegen diese Glaubensrichtung und wurde deshalb von allen möglichen gebraucht.
Von April bis Juni 1933 wurden in den verschiedenen Ländern des Deutschen Reiches Verbote gegen Jehovas Zeugen ausgesprochen. Das Verbot in Preußen, dem größten Land, am 24. Juni 1933 war das entscheidende Verbot, weil die Zentrale der Zeugen damals im preußischen Magdeburg angesiedelt war. Die sogenannte Wartturmgesellschaft. Die großen christlichen Kirchen in Deutschland begrüßten damals das Verbot, sagt Wolfgang Benz.
sowohl Kardinal Faulhaber als auch die evangelischen Oberen der Kirchen waren begeistert, haben auch vorher als Sachverständige dem nationalsozialistischen Regime zugestimmt und geraten, diese Sekte, wie sie sie nannten, zu verbieten. Es ging den Amtskirchen darum, eine zwar sehr kleine, aber lästige und in der Öffentlichkeit präsente Konkurrenz in Glaubensdingen definitiv auszuschalten.
Während des Zweiten Weltkriegs verurteilte die NS-Justiz hunderte Zeugen wegen Wehrkraftzersetzung oder Kriegsdienstverweigerung zum Tode. Etwa 8.800 von insgesamt 25.000 Anhängern der Glaubensgemeinschaft im Deutschen Reich wurden inhaftiert. Davon 2.800 in Konzentrationslagern, wo sie mit einem lila Winkel gekennzeichnet wurden. Etwa 1.200 wurden ermordet. Unter ihnen waren mindestens 15 Münchner. Repressalien erlitt auch der Münchner Elektrotechniker Kuno Duffner. Sein Enkel Mike Duffner ist ebenfalls ein Zeuge Jehovas. An der Eingangstür des Königreichssaals in der Münchner Innenstadt stehen die Namen und Versammlungszeiten in drei Sprachen: Deutsch, Vietnamesisch und Englisch. Der angemietete Saal ist schlicht und funktional, abgesehen von den verzierten grauen Säulen und der Kassettendecke. Mike Duffner erzählt.
Mein Großvater hat hier in dieser Zeit, gerade bei dem Widerstand, das Werk zeitweise geleitet. Das heißt, er hat bei verschiedenen Aktionen die Aufsicht gehabt, zum Beispiel bei speziellen Flugblattaktionen, die auch gegen das NS-Regime gerichtet waren, das zu organisieren, dass in München diese Faltblätter verteilt wurden.
Wegen dieser Aktion 1936 wurde Kuno Duffner zu einem Jahr und 9 Monaten Gefängnis verurteilt. Sein Schwager, ein einflussreicher Verwaltungsinspektor der Stadt München und selbst kein Zeuge Jehovas, trug dazu bei, dass Duffner nach seiner Freilassung nicht mehr verfolgt wurde. Wusste Enkel Mike Duffner von dieser Geschichte seines Großvaters?
Sehr wenig, denn die Generation hat viel verschwiegen. Also gerade mein Großvater auch war wie traumatisiert, er hat über diese Sachen nicht gesprochen. Das heißt, wir haben eigentlich nur durch Recherchen herausgefunden, was da wirklich Sache war. Über diese Zeit war Stillschweigen. Wir wussten schon, dass er in der Zeit tätig war und dass er auch mal verhaftet war. Das wussten wir. Aber welche Umstände genau und wie das Ganze abgelaufen ist und welche Repressalien er im Gefängnis in dem Fall hatte, darüber hat er nicht gesprochen.
Recherchiert haben die Duffners diese Geschichte zusammen mit dem Forscher Christoph Wilker für die Ausstellung Die Verfolgung der Zeugen Jehovas in München 1933 bis 1945, die 2018 im Münchner NS-Dokumentationszentrum gezeigt wurde. Wilker führt mich in München zu Verfolgungs- und Erinnerungsorten der Zeugen Jehovas. Unsere erste Station auf seiner Route ist der Justizpalast. Christian Hammann vom Bayerischen Justizministerium zeigt uns einen Erinnerungsort.
Da haben wir natürlich hier die Prozesse der Weiße Rose natürlich vor allem vorrangig.
Wir stehen vor einer Gedenktafel.
Genau. Insoweit wird den Rechtsanwälten und Rechtsanwälten eben gedacht, die während der Herrschaft des Nationalsozialismus eben als Juden verfolgt wurden bzw. entrechtet wurden.
Auch in der Dauerausstellung Willkür im Namen des deutschen Volkes, Zertrümmerung des Rechtsstaats im Nationalsozialismus im Münchner Justizpalast kommen die Zeugen Jehovas nicht vor. Dabei gäbe es etwas zu erzählen, sagt Christoph Wilker.
Also am 23. Juli 1936 war ein herausragender Prozess. Und zwar war das der Prozess gegen den Zeugen Jehovas Josef Kaltenbacher. Es sind zwei Dinge, die ihm zur Last gelegt wurden. Und zwar einmal hat er trotz Verbot weiter missioniert. Das Zweite, was aus den Unterlagen hervorgeht, er hat auch den Hitlergruß abgelehnt. Und das Besondere war jetzt bei diesem Prozess, dass 20 Gleichgesinnte, das heißt 20 Bibelforscher und Bibelforscherinnen, zum Gerichtsprozess erschienen im Zuhörerbereich, um ihn moralisch zu unterstützen. Und der Gerichtsvorsitzende, nach der Urteilsverkündung, hat er sich mit Heil Hitler verabschiedet von allen. Aber die anwesenden Zeugen Jehovas haben nicht reagiert. Und dann wurden diese 20 Personen gleich mitverurteilt.
Josef Kaltenbacher wurde im KZ Dachau interniert und später nach Mauthausen verlegt, wo er 1940 starb. Die nächste Station von Christoph Wilkers Stadtführung ist die Galerie der Bayerischen Landesbank. Hier stand früher das Wittelsbacher Palais, das die Gestapo als Gefängnis benutzt hat. In der kleinen Ausstellung »Ein Ort und seine Geschichte« sieht man ein Foto der Zeugen Martin Pötzinger und seiner Frau Gertrud. Weil sie Flugblätter der Luzerner Resolution verteilten, wurden sie verhaftet.
Dort bekennen die Zeugen Jehovas sich weiterhin zu ihren Werten, zu ihrem Glauben und betonen, dass sie sich nicht Adolf Hitler in dieser Hinsicht unterordnen würden.
Im Rahmen seiner Recherchen ging Christoph Wilker der Frage nach, ob Zeugen Jehovas antisemitisch eingestellt waren.
Die Antwort ist ein ganz klares Nein. Und es gibt viele, viele Beispiele von Zeugen Jehovas, die Juden unterstützt haben. 20 von diesen wurden von Yad Vashem geehrt als Gerechte unter den Völkern.
Zu dieser Würdigung durch die Holocaust-Gedenkstätte in Jerusalem trug Christoph Wilker wesentlich bei, durch sein Buch »Die unbekannten Judenhelfer«, wie Zeugen Jehovas im Nationalsozialismus jüdischen Mitmenschen beistanden. Diese Solidarität setzt sich auch heute fort. Ende März stehen rund 100 Menschen vor dem Haus in der Welfenstraße 15 im Münchner Stadtteil Haidhausen. Zu ihnen spricht Terry Schwarzberg, jüdischer Vorstandsvorsitzender der Initiative Stolpersteine für München.
Es sind sehr viele Zeugen Jehovas hier heute. Und ich finde, was ihr gemacht habt im Zweiten Weltkrieg, hat die ganze deutsche Nation sich so verhalten wie ihr. Hat es keinen Nazis gegeben, hat es keinen Zweiten Weltkrieg. Es waren so viele Heldinnen und Helden.
Das ist die vierte Stolpersteinverlegung in München für einen Zeugen Jehovas, die Christoph Wilker gemeinsam mit Schwarzberg organisiert. An diesem Tag im März werden Johanna Zollner und ihr Vater Josef Zollner geehrt. Der gelernte Kunstschreiner schloss sich Anfang 1940 den Zeugen Jehovas an, erzählt Wilker.
Und kaum war er Zeuge Jehovas, 2-3 Monate später wurde er aufgefordert, beim Luftschutz mitzuwirken. Und dazu sollte er auch eine Uniform tragen. Und er sagte, ich würde ausschauen wie ein SS-Mann, so eine Uniform kann ich nicht anziehen. Das hat er abgelehnt. Da wurde er inhaftiert, kam nach Dachau.
Wo er 5 Jahre in Haft bis zum Kriegsende verbrachte. Ortswechsel. Im Berliner Tiergarten zeigt der Historiker Tim B. Müller einen Platz, der einst ein konspirativer Treffpunkt war. Müller erforscht die Verfolgung von Minderheiten im Nationalsozialismus, auch die der Zeugen Jehovas.
Wir stehen hier im Berliner Tiergarten, nahe der Straße des 17. Juni, am Goldfischteich. Und an diesem Ort, das ist der historische Bezug, war auch ein Stuhlverleih für Gäste des Tiergartens. Dieser Stuhlverleih wurde von einem Bibelforscher damals betrieben. Eine seiner Glaubensschwestern unterstützte ihn dabei. Er hieß Ernst Wardun. Seine Helferin hieß Hildegard Mesch, später verheiratete Seliger. Und unter der Tarnung dieses Stuhlverleihs wurde das für ungefähr 2 Jahre zu einer wichtigen Adresse, an denen Untergrundinformationen ausgetauscht wurden, an denen Verantwortliche der Untergrundgemeinden, der Bibelforscher oder Zeugen Jehovas sich trafen aus unterschiedlichen Gebieten des Deutschen Reiches und sowohl über die Verfolgung als auch über ihre Gemeindeangelegenheiten sich Informationen geheim weiterreichten.
Mehrere Menschen, vor allem Touristen, schlendern um den Goldfischteich. Wir laufen am Wasser entlang zum Komponistendenkmal zu Ehren von Mozart, Haydn und Beethoven, das in der Nazizeit bereits stand. Anders als die Bürotürme am Potsdamer Platz am Horizont. Tim B. Müller.
Im Juni 1936 hat die Gestapo ein Sonderkommando gebildet, um die Bibelforscher zu zerschlagen. Man hat verstärkt auch Verhaftungen vorgenommen. Man hat vor allem sich auf Führungspersonal dieser Religionsgemeinschaft konzentriert. Diese Verhöre, die stattfanden, die waren natürlich unter Bedingungen der Folter, das muss man auch wissen. Da ist eine ganze Verhaftungswelle in diesem Sommer und Herbst 1936 in Gang gekommen.
Und zwar gleich nach Ende der Olympischen Spiele. Am 22. August 1936 wurde bei einer Razzia im Berliner Tiergarten auch Ernst Wardun festgenommen und 1937 von einem Sondergericht verurteilt, als Invalide schließlich aus der Haft entlassen. Bei der Aktion wurde auch seine Helferin Hildegard Seliger verhaftet, verurteilt und nach dem Gefängnisaufenthalt ins KZ deportiert. In Ravensbrück wurde sie bis 1945 schikaniert, weil sie sich weigerte, Hitlerreden zu lauschen oder Uniformen für die Wehrmacht zu nähen. An diesem historischen Ort wünschen sich einige Zeugen Jehovas ein Denkmal für ihre verfolgten und ermordeten Glaubensbrüder, als wohl letzte Opfergruppe. 2005 wurde das Mahnmal für die ermordeten Juden Europas eingeweiht. 2008 folgte das Denkmal für die im Nationalsozialismus verfolgten Homosexuellen und 2012 das für die ermordeten Sinti und Roma. Der Widerstand der Zeugen wurde kaum wahrgenommen, weil die Opfergruppe klein war und weil ihr Widerstand religiös und nicht politisch motiviert war. 2025 sollte aus dem Wunsch Wirklichkeit werden. Es war ein langer Weg bis dorthin. Historiker Tim B. Müller, früher Vorstandsmitglied der Arnold-Liebster-Stiftung, die an die Verfolgung von Zeugen Jehovas erinnert.
Ich glaube, das macht es eben auch schwieriger, dass wir es dann auch mit einer Religionsgemeinschaft zu tun haben, die sich ja eher in Distanz auch zu staatlichen Institutionen begibt. Soweit auch das Erinnern und die Aufarbeitung an die nationalsozialistische Verfolgung angestoßen wurde, kam das, so wie ich das sehe, auch erst von außen, bevor das eben auch innerhalb der Gruppe offiziell wie auch von vielen engagierten Einzelpersonen aufgegriffen wurde.
Erst in den 1980er Jahren begann das Interesse für die vergessenen Opfer der Nationalsozialisten. 1999 veröffentlichte der Historiker Detlef Garbe seine Dissertation »Zwischen Widerstand und Martyrium – Die Zeugen Jehovas im Dritten Reich«, ein Standardwerk. 1996 produzierte die US-Zentrale der Zeugen Jehovas das Video »Standhaft trotz Verfolgung«, in dem zum ersten Mal Glaubensbrüder ihre Verfolgungsgeschichte in Nazi-Deutschland erzählten, zum Beispiel wie der KZ-Überlebende Heinrich Dickmann aus Dienstlaken. Er hatte in der Nazi-Zeit in einem Walzwerk gearbeitet, erzählte er in einem Video der Zeugen Jehovas.
Da war ich der Einzige von 2000, der nicht die Hand hochhob und den deutschen Gruß nicht erwiderte.
Uwe Langhals gehört der Religionsgemeinschaft von Jehovas Zeugen an und setzt sich seit 1995 für diese Erinnerungsarbeit ein.
Kurz danach kam ich dann als Ordensmitglied in die Europazentrale, so heißt es heute, nach Selters im Taunus. Dort arbeiten und leben viele ehrenamtliche Helfer. Und es gibt dort eine Abteilung, die sich mit der Geschichte der im Nationalsozialismus verfolgten Zeugen beschäftigt. Und da begann es. Wir, die Zeugen Jehovas, haben auch eine eigene Ausstellung kreiert, die in Europa herumgezeigt wurde. Tausende haben diese Ausstellung gesehen.
2018 wurde Uwe Langhals Vorstandsmitglied der Arnold-Liebster-Stiftung. Max Liebster wurde in Reichenbach im Odenwald geboren, stammte aus einer jüdischen Familie und überlebte mehrere Konzentrations- und Vernichtungslager. Simone Arnold-Liebster wurde im Elsass geboren und gehörte mit ihren Eltern zu einer Gruppe von Zeugen Jehovas. Das Mädchen wurde von der höheren Schule verwiesen, schließlich 1943 ihrer Mutter entrissen und in eine NS-Erziehungsanstalt in Konstanz verschleppt. Dort musste sie Zwangsarbeit leisten und seelische Misshandlung durchstehen. Die vom Ehepaar 2002 in der mittelhessischen Gemeinde Selters gegründete Arnold-Liebster-Stiftung trug wesentlich zum Erinnerungsprozess bei. Diese Gedenkarbeit half mit der Zeit zur Anerkennung ihrer Verfolgung durch den Nationalsozialismus. Eines Tages kam Uwe Langhals auf die Idee eines Denkmals für die verfolgten und ermordeten Zeugen Jehovas.
Ich war oft in Berlin, bin oft durch Berlin-Mitte gegangen, auch durch den Tiergarten. Und da ist mir natürlich das jüdische Denkmal als erstes aufgefallen in seiner Massivität. Man geht weiter, man trifft auf das Denkmal der Homosexuellen, man trifft auf das Denkmal der Sinti und Roma. Und auch T4 findet sich im Tiergarten wieder, also die Gedenkstätte für die im Nationalsozialismus ermordeten behinderten Menschen. Und ich habe eigentlich mich umgeschaut und mir gedacht, hier fehlt das Denkmal für die im Nationalsozialismus verfolgten und ermordeten Zeugen Jehovas.
Mithilfe der Stiftung Denkmal für die ermordeten Juden Europas brachte die Initiative ihr Anliegen in den Kulturausschuss des Bundestags. Manche Abgeordnete dort gönnten den Zeugen jedoch einen zentralen Standort in Berlin nicht, berichtet Wolfgang Benz.
In einer der Sitzungen, zu denen ich geladen war, eine interfraktionelle Vorbesprechung. Da wurde darüber gesprochen, ob dieses Denkmal nicht besser in Marzahn stehen solle, wo ja nun auch der Sinti-Stein, also dieser nun wirklich vom Zentrum weit abgelegene Ort, an dem jahrelang Sinti und Roma ihre Gedenkstätte hatten, das fand also eine Abgeordnete den richtigen Platz. Ich habe keine Abgeordneten bemerkt, die für dieses Denkmal der Zeugen Jehovas sich jetzt da entschieden, aus dem Fenster gelehnt hätten. Es wurde ganz deutlich als lästige Pflichtübung betrachtet und so war es dann auch bei der formellen Behandlung im Kulturausschuss des Deutschen Bundestages.
Schließlich wurde der Standort auf eine Wiese etwas südlicher vom Teich entfernt bestimmt. Ein Treffen an einem kalten Tag im Frühjahr mit dem Künstler Matthias Leek im Berliner Tiergarten. Wir laufen über eine Wiese unweit des Komponistendenkmals. Hier soll bald sein knapp 5 Meter hohes und 10 Tonnen schweres Denkmal für die Zeugen Jehovas stehen. Das Denkmal in Form eines Baumstamms aus Bronze soll direkt an einer Senke stehen, an der Leerstelle eines gefällten Baums. Es soll den Widerstandswillen der Zeugen Jehovas verkörpern, die trotz der Lebensgefahr ihren moralischen und religiösen Werten treu geblieben waren. Leek hat historische Fotos von Zeugen Jehovas in den KZs Sachsenhausen und Ravensbrück sowie eigene Fotos aus der Gegend in die Oberfläche der 8 Tonnen schweren Skulptur eingearbeitet.
Man soll sehen, dass Verletzungen, Vernarbungen stattgefunden haben damals. Trotz der Verletzungen, der Vernarbungen vermittelt die Skulptur diese Standfestigkeit der Menschen damals.
Matthias Leek ist in Wermelskirchen in Nordrhein-Westfalen geboren und in Wuppertal aufgewachsen. Er studierte Bildhauerei an der Kunstakademie in Düsseldorf und lebt als Zeuge Jehovas in Berlin. Zum Gespräch bringt er ein Modell seiner Skulptur mit, das gerade in einer Metallwerkstatt in Wermelskirchen hergestellt wird. In seinem Werk steckt auch die passende Musik.
Der Finalentwurf bezieht noch ein Musikstück von Erich Frost, Musiker und Komponist, der im KZ verfolgt wurde und auch drangsaliert wurde. Und er hat in dieser Zeit im KZ ein Musikstück komponiert.
Wie schrieb er die Melodie des Liedes »Vorwärts, ihr Zeugen« im KZ Sachsenhausen? Erich Frost erinnert sich in einem Video der Zeugen Jehovas Zentrale.
Wir marschierten jeden Tag morgens an eine Arbeitsstätte in Oranienburg. Dort wurde eine Kläranlage gebaut und ich war einem Kommando von lauter Brüdern zugeteilt, 40 Mann ungefähr. Und es waren lauter Brüder unter der Führung eines Vorarbeiters, der auch ein Bruder war, marschierten wir dann natürlich unter SS-Bewachung aus unserem Lager an diese Arbeitsstätte. Und bei diesem Marschtritt, da ging es mir hin und her und hin und her und bum, 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 bum. Und so formte sich so langsam eine Melodie.
Nach einigen Tagen stand die Musik. Weil Erich Frost unterwegs zur Zwangsarbeit und auch dort weder Papier noch Bleistifte hatte, um die 4 Verse schreiben zu können, verteilte er sie unter einigen intelligenten Brüdern, die sie beim Marschieren und bei der Arbeit auswendig lernten.
Am Abend habe ich sie ausgefacht und da brachte jeder seinen Vers an. Und so konnte das Lied entstehen.
Das Lied »Vorwärts, ihr Zeugen« arbeitete der Künstler Matthias Leek in das Denkmal ein.
Die Musik wurde schon häufiger gespielt bei Gedenkveranstaltungen, ist aber auch Teil des Gesangsbuches der Zeugen Jehovas bis heute. Ich bat einen befreundeten Komponisten, ich fragte ihn, ist es denn möglich, das Stück von Erich Frost in einem Tastenanschlag zu komprimieren? Und er sagte zu mir ja und so hat er mir eine Aufnahme geschickt, einem Tastenanschlag am Flügel. Und ich habe mir dann die Frequenzen angeschaut und habe die Frequenzen übertragen auf die Skulptur.
Diese komprimierte Musik formt die Kontur des Denkmals. Mit diesem Blick in die Vergangenheit möchte Matthias Leek mit seinem Werk den Blick in die Zukunft schärfen.
Das Denkmal selbst ist ein Denkmal für das deutsche Volk. Es ist vom Bundestag beschlossen worden und es ist kein Denkmal für die Zeugen Jehovas heute. Natürlich auch. Das heißt, in der Konzeption des Denkmals geht es darum, was können wir alle daraus ziehen, völlig unabhängig unserer Glaubensvorstellungen oder unserer Identität. Und da war für mich bemerkenswert die Standhaftigkeit trotz schärfster Verfolgung.
Das Denkmal soll kein Grabstein sein, sagt Matthias Leek. Das unscheinbare Denkmal für diese kleine und lange vergessene Opfergruppe soll eine universelle Botschaft transportieren. In einem Wort zusammengefasst ist das Toleranz.
Geheimtreffen am Goldfischteich. Die Zeugen Jehovas in der NS-Zeit. Sie hörten eine Sendung von Igal Avidan. Es sprach Christian Baumann. Regie Sabine Kienhöfer. Redaktion Matthias Morgenroth. Eine Produktion des Bayerischen Rundfunks. Das Manuskript der Sendung finden Sie im Internet bei Radio 3. Sie können die Lebenswelten auch als Podcast abonnieren unter rbb-online.de oder in der ARD-Audiothek.